Der zweite Korintherbrief ist ein Brief, in dem ein Apostel sich einmal mehr denn sonst offenbart. Er offenbart, wie er denkt und wie er lebt. In den ersten fünf Kapiteln teilt Paulus seine Auffassungen mit über Nachfolge Jesu Christi und Dienst für ihn. Diese fünf Kapitel sind grundlegend. Hier sagt er Grundsätzliches in Bezug auf unser Leben mit Jesus Christus. Da offenbart er, wie er im Evangelium denkt und wie er aus dem Evangelium lebt. Er beginnt mit einem Lob Gottes aus seinem eigenen Leiden, fährt dann fort zu sprechen von Beziehungen und so weiter, von Schwierigkeiten, wie man mit ihnen fertig wird. Und im abschließenden Teil, im abschließenden Abschnitt, wie wir gestern Abend hörten, gibt er uns eine Reihe von Beweggründen, warum wir trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Widerwärtigkeiten unserem Herrn die Treue halten sollten, wie das geschehen kann. Mit Kapitel 6 kommen wir zum zweiten Teil des zweiten Korintherbriefes. Man kann diesen Teil wieder aufteilen. Man kann den Brief wahrscheinlich verschiedenartig aufteilen, wie man das überhaupt mit biblischen Büchern tun kann. Mir scheint, man kann den ganzen Teil organisch zusammengehörend lassen, aber dann in verschiedene Abschnitte aufteilen. Über das Ganze könnte man schreiben: Paulus offenbart rechte Sorge um das Wohl anderer. Wenn er in Kapitel 1 bis 5 grundsätzliche Auffassungen über Nachfolge und Dienst offenbart hat, dann offenbart er hier, wie er mit Menschen umgeht, auch mit solchen, die ihn nicht verstehen können, mit solchen, die gegen ihn eingestellt sind. In diesen Kapiteln 6, Vers 1 bis 13, Vers 10 hätten wir dann also den zweiten Teil des Briefes: rechte Sorge um das Wohl anderer. Wir betrachten heute Abend den ersten Abschnitt bzw. einen Teil davon. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Wenn Sie Gelegenheit haben, nach Fluorn zu kommen, wollen wir dann dort Donnerstagabend Fortsetzung machen. Also der erste Abschnitt in diesem Teil wären die Kapitel 6 und 7. Aber auch dieser Abschnitt kann in Kurzabschnitte oder in kürzere Abschnitte aufgeteilt werden. Und wir hätten dann in den ersten 10 Versen von Kapitel 6 den Aufruf. Paulus erlässt einen Aufruf, und zwar zu rechter Verwendung der Gnade Gottes. In den Kapiteln 6 und 7 ringt er um die Treue der Korinther. Und in den Versen 1 bis 10 ruft er auf zu rechter Verwendung der Gnade Gottes. Wenn das geschehen kann, wenn wir die Gnade Gottes in rechter Weise in Anspruch nehmen, dann können wir unserem Herrn die Treue halten. Für Paulus heißt es, dass die Korinther ihm ebenfalls die Treue halten möchten. Aber das hat seine besondere Bewandtnis. Es ist anders bei Paulus und Petrus und Johannes und dieser Apostel als bei uns. Auf uns ist man letztlich nicht angewiesen. Aber auf Paulus und die Apostel, die anderen Apostel, war man angewiesen. Wie man im Alten Testament oder zur Zeit des Alten Bundes angewiesen war auf die Propheten, um Gottes Gedanken zu erfahren. Wollte man Gottes Willen erfahren, so ging man zu einem Propheten oder zu einem Seher oder zu einem Priester, der auch Gottes Willen offenbaren konnte. Aber nachdem die Heilige Schrift fertig ist, nachdem die Offenbarung Gottes zum Abschluss gebracht ist, haben wir diese Bibel. Und wer jetzt an dieser Schrift arbeitet und in der Gemeinde lehrt, Wort Gottes weitergibt und auslegt, der hat es mit dieser Schrift zu tun und bekommt nichts Neues, Zusätzliches zu dieser Offenbarung. Das heißt, man ist nicht auf diese Lehre angewiesen, weil man das Wort Gottes schon hat. Aber zur Zeit des Paulus war diese Schrift noch nicht vollständig. Und so war man natürlich in relativem Maße, weil man schon einen großen Teil des Wortes Gottes hatte, aber weil man nicht das ganze Wort hatte, war man zum Teil angewiesen auf diese Apostel. Und Paulus ist sich dessen bewusst. Er weiß, wenn die Korinther dem Herrn die Treue halten sollen, dann werden sie auch ihm die Treue zu halten haben. Wenn sie ihn ablehnen, dann lehnen sie den Boten Jesu Christi ab. Denn Jesus Christus hat ihn erwählt, um sein Sprachrohr zu sein. Manchmal sprechen wir von anderen Menschen, als wären sie Sprachrohr Gottes. Aber nur Propheten waren das. Keiner von uns ist das. Denn ein Sprachrohr ist ein Mittel, mit dem man genau das hören kann, was gesprochen wird. Bei uns ist es anders. Wir haben das fertige Wort Gottes. Wir legen es aus, aber immer wieder menschelt es. Und die Schrift lehrt uns, dass man zu prüfen hat, wenn wir Wort Gottes weitergeben. Denn wir könnten es hier und da entstellen oder verändern. Deshalb ist es wichtig, dass Sie heute Abend auch prüfen, was jetzt gesagt wird. Was wir vor uns haben, gemeinsam, Sie und Ihre, in Ihrer Bibel und ich in meiner, das ist etwas, das Gott durch Paulus gab. Und kein anderer hat es so gegeben wie Paulus. Gott hat Jesus Christus gebraucht, um es Paulus zu geben, und er hat es uns gegeben. Wir sind also von Paulus abhängig gewesen für dieses Schreiben, den zweiten Korintherbrief. Das waren auch die Korinther. Paulus gab ihnen Wort Gottes. Und deshalb ruft er sie aus, auf ihm das Vertrauen zu schenken, damit er ihnen das Wort seines Herrn Jesus geben kann. In diesen Kapiteln 6 und 7 ringt er in besonderer Weise um das Vertrauen und die Treue seiner Leser, seiner Kinder im Glauben in Korinth. Damit das geschehen kann, damit dieses nicht ohne Erfolg bleibt, beginnt er sehr passend mit dem Umgang mit der Gnade Gottes. Denn treu bleiben wir durch diese Gnade. Auf diese Gnade sind wir angewiesen. Und es hat mich beeindruckt, zu lesen, wie Paulus über die Gnade Gottes denkt. Wir wollen einmal die ersten 10 Verse lesen und dann beginnen wir mit einer Besprechung. Aber als Mitwirkende rufen wir euch auch auf, die dargebotene Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Denn er sagt, zur angenehmen Zeit erhörte ich dich und am Tage der Rettung eilte ich dir zur Hilfe. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Seht, jetzt ist Tag der Rettung. Wobei wir in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben, damit nicht der Dienst beschuldigt werde, sondern in allem weisen wir uns aus als Diener Gottes in großer Ausdauer. Unter Druck, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Wir tun es in Reinheit, in Kenntnis, in Geduld, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, mit dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Herrlichkeit und Unehre, durch böses Gericht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Erkannte, als Sterbende und, siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht zum Tode Gebrachte, als Traurige, aber immer sich Freuende, als Arme, aber viele reich machende, als nichts habend und alles besitzend. Auffallende Worte. Wenn wir die so lesen und uns sagen, ja, das hat der Apostel Paulus erlebt und es dabei bewenden lassen, dass das Geschichte ist, dann staunen wir zwar, aber wir gehen davon und es hat uns vielleicht nichts gebracht. Oft lesen wir die Bibel so, nicht wahr? Nun, das ist ein Buch aus der Vergangenheit, es ist zwar interessant und es hat mit meiner Religion zu tun, ich bin ja Christ und wir nehmen es zur Kenntnis, sehr schön. Ab und zu können wir etwas anwenden, wenn es eine Verheißung ist und so weiter. Aber hier geht es wirklich in die Tiefe. Und da schrecken wir etwas zurück. Paulus mag das erfahren haben, aber Gott bewahre mich davor, nicht wahr? Das möchte ich nicht so erleben, eine solche lange Liste von Schwierigkeiten. Und was hat das damit zu tun, die Korinther jetzt zu gewinnen? Ist das eine Art, Menschen zu gewinnen? Will denn Paulus, dass die auch so leben wie er? Ja, genau das. Genau das. Und auch wir haben so zu leben. Wie ist das denn? Beginnen wir mit Vers 1. In den ersten zwei Versen haben wir einen Aufruf, in den Versen 3 bis 10, den Ausweis der Aufrufenden. Also im Ganzen geht es um einen Aufruf zu rechter Verwendung der Gnade Gottes. Den eigentlichen Aufruf in den Versen 1 und 2 und den Ausweis dessen oder derer, die diesen Aufruf ergehen lassen, in den anderen Versen bis Vers 10. Was ist es um diesen Aufruf? Schon dieses Wort ist bezeichnend. In Ihren Übersetzungen, nehme ich an, haben Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn Sie nicht gerade eine sehr abweichende Übersetzung haben, das Wort ermahnen. Und das Wort ist das falsche Wort. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich immer wieder Übersetzungen korrigieren muss. Aber auch wenn ich nicht in Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin, meine Muttersprache ist Deutsch. Und ich hatte sehr gute deutsche Lehrer. Und vielleicht spreche ich nicht so gut Deutsch wie Sie. Aber ich habe schon einiges Deutsch aus der deutschen Sprache gelernt und auch an Grammatik und habe viel gutes Deutsches gelesen. Also, Sie dürfen es mir auch ab und zu abnehmen, wenn es um die Sprache geht. Ja. Aber ich denke, Sie stimmen mir zu, Sie pflichten mir bei, wenn ich sage, das Wort ermahnen hat in unserem heutigen deutschen Ohr einen negativen Klang. Gehe ich aus dieser Versammlung heraus, warum sage ich das? Weil wir Christen ja sehr schnell unsere interne Sprache haben. Man spricht ja von einer sogenannten Kanaansprache, nicht wahr? Nun, in einem gewissen Sinne stimmt das auch. Wilhelm Busch gibt zu, jedes Gebiet des Lebens hat sein eigenes Vokabular, das stimmt. Aber wir sollten nicht ganz lebensfremd in diesem Gebiet uns aufhalten. Immerhin müssen wir mit anderen Menschen uns verständigen. Und dieses Wort ermahnen ist ein so allgemeines Wort, ein so alltägliches Wort, dass wir uns eigentlich nicht leisten können, hier nun eine Kanaans-Bedeutung zu verwenden. Ähnlich würde es sich verhalten, vielleicht noch stärker, mit dem Begriff Vollmacht. Wenn ich hier das Wort Vollmacht fallen lasse, denken Sie an etwas Bestimmtes Christliches bei diesem Wort. Gehe ich aus dieser Tür raus und spreche auf der Straße oder in irgendeinem Geschäft am Morgen von Vollmacht, dann würden die etwas anderes darunter verstehen. Ich glaube, Sie können das dem zustimmen. Und bei dem Begriff Ermahnen ist es auch so. Treffen wir es in der Bibel an, wir haben uns schon daran gewöhnt. Der negative Klang ist weg, mehr oder weniger. Aber gehen wir ins Leben hinein und sprechen von Ermahnen und gar in die Gemeinde hinein, sonst im Alltag, ja, von Person zu Person, dann will niemand ermahnt werden. Und weil niemand ermahnt werden will, ermahnen wir auch nicht. Wir wollen dann auch nicht ermahnen. Die Ermahnung ist Geschichte geworden. Wir kennen sie kaum, weil man es nicht erfahren will und weil man es auch nicht weiter tun will an anderen. Man will anderen nicht Schmerzen bereiten. Aber diese Bedeutung liegt nicht im griechischen Wort als Hauptsache. Das griechische Wort ist nicht das Wort, das mit Ermahnen übersetzt werden sollte. Und es nimmt mich Wunder, dass Übersetzer bei diesem Wort auch in modernen Übersetzungen bleiben können. Es ist irreführend, ich muss das einmal so betonen. Das Wort kann Ermahnen einschließen, aber das ist nicht das Eigentliche in diesem Wort. Das Wort ist sehr groß. Es bedeutet aufrufen. Und in einer Ermahnung kann man auch aufrufen, ja. Man kann erinnern und dann zur Tat aufrufen, zum Bekennen der Sünde und so weiter. Aber das Wort selbst kann in so vielen verschiedenen Situationen Anwendung finden, dass das Wort Ermahnung nicht geeignet ist, um dieses Wort überall in der Bibel zu übersetzen, das heißt im Neuen Testament. Das Wort, das griechische Wort, parakalein, kaleo, heißt rufen oder ich rufe. Jetzt haben Sie etwas Griechisch gelernt, ja. Wer Englisch kennt, der kennt vielleicht das englische Wort call, sehr verwandt mit dem griechischen kaleo. Ob es von dort kommt, weiß ich nicht. Parapsychologie kennen Sie, ja? Wenigstens haben Sie mal davon gehört. Ja? Parabel. Ja? Para ist ein Wort, das an Begleitung erinnert oder Gegenwart, nebenan, para, man geht zusammen, oder man kommt herbei, parakaleo, ich rufe herbei. Eigentlich kann parakalein auch übersetzt werden mit aufrufen, allgemein. Das scheint mir das beste deutsche Wort. Und von dort her kann man dann die verschiedenen Situationen beleuchten. Allgemein übersetze ich es also mit Aufrufen. In verschiedenen Fällen, in ganz besonderen Fällen, könnte man ein anderes Wort gebrauchen. Aber das deutsche Wort Aufrufen ist sehr praktikabel, sehr passend, um dieses Wort in Deutsch wiederzugeben. Das Wort finden wir in Römer Kapitel 1, Entschuldigung, 12, Vers 1. Ich rufe euch auf, den Leib darzubringen, ja? Nicht ermahne. Die Römer haben an dieser Stelle kaum Schuld. Es ist nicht eine Erinnerung, ein Versäumnis, sondern ein Aufruf, etwas zu tun, das man vielleicht noch nie dachte, das zu tun. Und Paulus ruft sie auf, Kraft der vielen Barmherzigkeiten Gottes, doch nun einmal ihren Körper Gott darzubringen, der zwar nicht bekehrt ist oder wiedergeboren, aber Gott kann ihn und möchte ihn gebrauchen. Denn eine wiedergeborene Seele wohnt in diesem Körper. Und diese Seele, dieser Geist braucht ein Gefäß, ein Instrumentarium, um die Gnade Gottes zur Schau zu tragen. Und so dienen wir mit unserem Leib. Ich gebrauche heute Abend meine Stimmbänder, meine Lippen, meine Zunge. Ja, ich bewege mich mit einiger begrenzten Körpersprache. Der Körper dient zur Verständigung, damit der Geist sich verständigen kann. Wir sind angewiesen auf einen Körper, um Gott zu dienen. Und jetzt muss dieser Körper Gott dargebracht werden, damit er ihn gebrauchen kann. Paulus ruft auf dazu. Und hier ruft er auf, die Gnade Gottes nicht vergebens zu verwenden, zu gebrauchen. Das nächste Wort, das uns unsere Aufmerksamkeit fordert, ist das Wort Mitwirkende. Wer ruft auf? Paulus sagt, wir tun es als Mitwirkende. Nun ist die Frage, wer wirkt mit wem? Wer ist dieser Mitwirkende oder wer sind sie? Denn wir haben hier die Mehrzahl. Wir sind Mitwirkende. Und Paulus ruft auf, zusammen mit einem oder mehr als Mitwirkende. Mit wem? Das ist die Frage. Es könnte naheliegen, zu denken an die Korinther. Das heißt, Paulus könnte sagen, ihr und ich sind Mitarbeiter. Wir wirken zusammen an derselben Sache. Und wenn ich jetzt diesen Brief schreibe und einige Anliegen weitergebe, tue ich das gleichsam als jemand, der an eurer Seite steht und wir sind zusammen in dieser Affäre um das Evangelium. Ich rufe euch auf als einer, der mit euch arbeitet. Das würde übereinstimmen mit Kapitel 1, Ende des Kapitels, wo er sagt, wir sind Mitarbeiter zu eurer Freude. Oder Vers 11, Kapitel 1, wo er sagt, dass sie zusammen gefleht, gearbeitet, mitgewirkt haben zu seiner Gesundung, Bewahrung. Gott hat ihm also wieder Gnade geschenkt. So wirkten die Korinther und Paulus und seine Mitarbeiter zusammen. Und auch wir sollten Missionaren beistehen. Wir sollten mit ihnen gleichsam zusammenarbeiten, im Gebet, in Unterstützung, in Ermutigung und so weiter und so weiter. Das läge nahe, das anzunehmen. Und doch scheint mir, passt das nicht gut genug zur Verdeutlichung dieses Begriffes in diesem Zusammenhang. Wenn wir dann die Verse kurz vorher lesen, die zwei Verse zuvor, Kapitel 5, 20 und 21, dann können wir, denke ich, besser verstehen, was er hier sagen will. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen auf, wieder das Wort, rufen auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Als Mitwirkende, als solche, die Christi Botschafter sind, als solche, die mit ihm zusammenarbeiten. Und das würde stimmen mit Kapitel 3 im ersten Brief, im ersten Korintherbrief. Wir sind Mitarbeiter am Evangelium, Mitarbeiter Christi, Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter des Herrn. So versteht es die Bibel immer wieder. Wir arbeiten zusammen mit dem Herrn, er arbeitet in uns, durch uns und so weiter. Wir sind Glieder an seinem Leibe, Jesus ist das Haupt. Und der ganze Leib dient Gott in dieser Welt am Evangelium. Kopf und Glieder. Und so sind wir Mitwirkende in diesem Leibgebilde, Gemeinde Jesu, mit Jesus Christus. Und als mit ihm Mitwirkende rufen wir Sosthenes und ich, wer ist es da, der grüßt dann am Anfang, das heißt, die am Anfang grüßenden Paulus, und ich glaube, Sosthenes ist dabei, wenn ich mich nicht irre, vielleicht noch Timotheus. Er und sein Mitarbeiter bzw. seine Mitarbeiter sind beteiligt an diesem Aufruf. In einem gewissen Sinne weiß er, dass seine Mitarbeiter mit einstimmen in diesem Schreiben. Er schreibt den Brief, es sind seine Gedanken durch den Heiligen Geist gegeben, aber seine Mitarbeiter sind nicht ganz unbeteiligt an dem Anliegen. Als Mitwirkende Gottes rufen wir euch auch auf, natürlich nicht nur in diesem Brief, sondern überhaupt, wenn sie es mit den Korinthern zu tun haben. Titus war da gewesen, hatte in Korinth Entscheidendes bewirkt. Immer wieder kamen Boten Gottes dort vorbei, sodass Paulus generell das auch so sagen kann. Mitwirkende rufen, als Mitwirkende rufen wir euch auch auf, wozu die dargebotene Gnade Gottes. Es handelt sich um eine Gnade, die immer wieder angeboten wird. Gott bietet sie uns an und schenkt sie uns. Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Und jetzt kommt eine Begründung. Ich will noch zurückkommen auf diese Gnade Gottes, aber um das zu verdeutlichen, ist es wohl besser, dass wir zuerst Vers 2 noch einmal hören. Denn er sagt, und jetzt wird aus dem Alten Testament zitiert, zur angenehmen Zeit erhörte ich dich und am Tage der Rettung eilte ich dir zu Hilfe. Interessante Worte, sie scheinen aus dem Erlebnis einer bestimmten Person genommen zu sein, aber Paulus findet die Formulierung so treffend, dass er sie zu einem Lehrsatz verwenden kann. Und in Klammern fügt er etwas hinzu, denn Vers 3 ist eigentlich die Fortsetzung von Vers 1. Das heißt, man könnte Vers 3 einleitend so lesen, Vers 1, aber als Mitwirkende rufen wir euch auf, Vers 3, wobei wir in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben. Das heißt, der Rest von Vers 1 und Vers 2 haben es mit diesem Aufruf zu tun, aber während er diesen Aufruf erlässt, geschieht das, was er in den Versen 3 bis 10 beschreibt. Das heißt, Paulus erlässt einen Aufruf als eine ganz bestimmte Person und seine Mitarbeiter teilen diese Züge dieser Apostelperson. Aber zurück zur Gnade Gottes und Vers 2. Zur angenehmen Zeit erhörte ich dich und am Tage der Rettung eilte ich dir zu Hilfe. Seht, jetzt ist angenehme Zeit, sagt Paulus. Jetzt ist Tag der Rettung. Vielleicht waren Sie einmal, sehr wahrscheinlich, in einer evangelistischen Veranstaltung, wo das Evangelium als ein Angebot und also ein Aufruf verkündet wurde. Und es ist möglich, dass der Evangelist dann diesen Vers oder in ähnlicher Formulierung diese Gedanken geäußert hat. Nehmen Sie, könnte er sagen, diesen Aufruf des Evangeliums ernst, denn jetzt ist der Tag der Rettung. Schieben Sie es bitte nicht auf morgen. Heute ist der Tag des Heils. Das ist richtig so. Aber jetzt in diesem Zusammenhang hat Paulus nicht unbekehrte Menschen vor sich, denen er nahelegen will, heute sich zu bekehren, am Tage, wo sie diesen Brief bekommen. Er schreibt an Christen, die bereits ihre Bekehrung hinter sich haben, die im Heil stehen, die in Christus sind. Und obwohl es immer so ist, dass man Gottes Wort ernst nehmen sollte und das heute wichtig nehmen sollte, ist das heute hier doch ein größerer Tag. Es ist der Tag des Heils im Blick auf die gesamte Heilsgeschichte. Wenn wir diese kurz uns an unseren Augen vorübergehen lassen wollten, dann könnten wir hier eine Linie ziehen, die geeignete Chiffre für die Zeit, Geschichte, nach der Heiligen Schrift ist Geschichte etwas, das irgendwo beginnt und zielbewusst irgendwo hingeht. Gott lenkt Geschichte. Sie bewegt sich nicht in Kreisen irgendwie irgendwo hin, sondern sie hat einen ganz bestimmten Anfang bei der Schöpfung und zielt auf die Ewigkeit hin. Und wenn wir diese Linie ziehen, dann haben wir einen Strich, wo die Schöpfung beginnt, noch einen Strich, Sündenfall und so weiter. Und in der Mitte das Kreuz. Der Sündenfall machte den Heilsplan notwendig. Weil Gott im Voraus um den Sündenfall wusste, konnte er auch den Heilsplan im Voraus fertigstellen. Christus wurde schon vor Grundlegung der Welt als Erlöser von kommenden gefallenen Sündern geplant. Das lehrt uns die Schrift. Aber es war dieser Sündenfall, der die Erlösung notwendig machte. Die Schöpfung ist der Raum dieser Erlösung, der des Vorganges dieses Erlösungsplanes. Im Alten Testament haben wir die Vorbereitung eines bestimmten Volkes auf diese Erlösung hin. Aber das Alte Testament oder die Zeit des Alten Bundes vor dem Kreuz, ab Sündenfall, über Sinai und so weiter bis zum Kreuz, ist nicht eine Zeit, die das eigentliche Heil kennt, als etwas Gegenwärtiges. Jakob sagt, ich warte auf dein Heil. Er kennt es nicht. Nur in Form von Prophetie. Und allerdings kennt man diese Prophetie schon seit der Zeit unmittelbar nach dem Sündenfall. Denn Gott hatte verheißen, einen zu schicken, der dem Feind der Menschen und Gottes den Kopf zerdrücken würde. Das war die erste Verheißung und mit dieser hat man eine Zeit lang gelebt und dann kamen andere Verheißungen hinzu und so wurde der Mensch disponiert auf eine kommende Heilszeit. Der Prophet Ezechiel weiß, dass dieses Heil noch nicht da ist. Er weiß, dass es erst kommt. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres tun. Das ist also auch zu seiner Zeit, zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und dort sind wir relativ spät in der alttestamentlichen Geschichte. Auch zu dieser Zeit ist dieses Heil noch nicht Gegenwart, Erlebnis. Man wartet immer noch. Und wenn dann die Hirten aufs Feld gehen, warten auch sie, die Hirten von Bethlehem. Aber in jener Nacht spaltet sich der Himmel gleichsam, er öffnet sich und lässt den himmlischen Chor durch, der auf die Erde kommt und das Heil ankündet. Ein Engel verkündet, euch ist heute der Retter geboren. Jetzt ist er da. Und dann einige Tage später wird er in den Tempel gebracht, und ein Mann, der ebenfalls gewartet hatte und dem der Herr verheißen hatte, du wirst ihn erleben, der kommt in den Tempel, sieht das Kindlein, identifiziert es ohne weiteres als den Erlöser, nimmt es in seine Arme und sagt zu seinem himmlischen Vater, jetzt habe ich dein Heil gesehen. Heil in Person, Rettung in Person. Jetzt war er da. Und das Heil selbst noch nicht so weit, dass es zur Verfügung gestellt werden konnte. Er musste erst heranwachsen, sich bewähren, das heißt, zeigen, dass er der Sündlose war. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und dann stand er auf, wie wir wissen. Er fuhr gen Himmel und sandte den Heiligen Geist. Am Kreuz und in der Auferstehung wurde das Heil zu Wege gebracht. Die Sünde wurde weggenommen und jetzt konnte der Geist geschickt werden mit dem Leben, das Jesus zu Wege gebracht hatte. Und der Geist bringt das Heil in Form von neuem Leben. Und Ezechiel 36, 26 und 27 sind zum ersten Mal erfüllt. Ich werde meinen Geist in euer Inneres tun und ich werde euch ein neues Herz geben. Etwas Neues geschieht. Und ab Pfingsten haben wir Tag des Heils. Jetzt ist Tag der Rettung. Wann dieser Tag zu Ende geht, weiß man nicht. Man wartet. Jesus soll doch wiederkommen und dann kommt das Ende. Man weiß nicht, wann das Ende kommt. Deshalb muss man immer wieder sagen, kaufen wir die Zeit auf. Heute. Und deshalb hat auch der 24-stündige Tag seine Bedeutung bekommen als ein Heute. Im Blick auf die Tatsache, dass wir nicht wissen, wann dieser große Heilstag aufhören wird, bekommt jeder Tag seine Bedeutung. Augustin sagt es, im Blick auf jenen Tag bekommt jeder Tag seine Bedeutung. Also, Tag des Heils ist die gegenwärtige Heilszeit. In dieser Zeit geschieht hier in dieser Welt, was irgendein alttestamentlicher Heilige erlebte in seinem Leben. Gott sagt, siehe, jetzt ist Tag der Rettung. Zur angenehmen Zeit erhörte ich dich. Und am Tage der Rettung eilte ich dir zur Hilfe. Was dort im Leben eines Einzelnen geschah, ist jetzt das Handeln Gottes überhaupt in dieser Welt. Gott ist bereit, in dieser angenehmen, jetzt ist es soweit, dies ist jetzt die von Gott geplante Zeit. In dieser Zeit eilt Gott zur Rettung. Ruft jemand ihn an, ruft jemand seinen Namen an, dann wird er gerettet. Der Heilige Geist bringt ihm das neue Leben und er wird zu einem Gotteskind. Aber die Heilszeit hört da nicht auf für diesen Menschen. Sie setzt sich fort, denn jetzt ist er im Heil. Paulus spricht von der Gnade, in der wir stehen, Römer Kapitel 5. Und jetzt gilt es, diese Gnade, die wir angenommen haben, in der wir stehen, weiter zu verwenden. Am Tage der Rettung erhörte ich dich, kam ich dir zur Hilfe. Das war Gnade. Und diese Hilfe, diese Rettung soll in rechter Weise verwendet werden. Paulus sagt, seine Gnade an mir, die an mir geschehen ist, war nicht vergeblich. Galater Kapitel 2. Das heißt, Paulus hat diese Gnade in rechter Weise zu nutzen gewusst. Jeder von uns, der den Herrn Jesus kennt, hat dargebotene Gnade bekommen. Die Gnade, die Gott angeboten hat, haben wir bekommen. Was tun wir mit dieser Gnade? Was tun wir mit dieser Rettung? Paulus sagt in Römer Kapitel 6 im letzten Vers, Vers 23, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Ewiges Leben haben wir geschenkt bekommen als Gnade, als Gabe der Gnade. In 2. Korinther Kapitel 1 sagt Paulus, dass leibliches Leben eine Gnadengabe ist. Und jeder von uns, der hier noch das Augenlicht hat und dann atmen darf, am Leben ist, der hat und Christ ist, der hat die Gnadengabe des leiblichen Lebens. Was tun wir mit dieser Gnade? Für wen leben wir? Wie gebrauchen wir die Gnadenzeit, die Gott uns gibt? Wie gebrauchen wir alle Gnadengüter, die er uns verleiht, von Tag zu Tag? Paulus ruft auf. Lasst das nicht vergebens sein, dass Gott euch so beschenkt hat in seiner Gnade. Ich rufe euch auf. Lehnt Gottes Wort nicht ab. Lehnt seine Gnade nicht ab. Stellt sie nicht auf die Seite. Lasst es nicht vergebens sein, sondern gebt euch von Neuem ganz der Gnade Gottes hin und lebt für ihn. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Was werden Sie tun, wenn Sie von diesem Saal rausgehen? Jetzt hören Sie Gottes Wort, Sie genießen es. Was werden Sie tun, wenn Sie rausgehen? Ich weiß es nicht. Ich kenne die meisten von Ihnen nicht. Die Frage ist eine ernste Frage, die ich auch mir selbst stellen muss. Was werde ich tun? Wie lebe ich von Stunde zu Stunde? Was werde ich tun, bevor ich schlafen gehe? Woran werde ich denken? Mit wem werde ich sprechen und was werde ich sprechen? Ganz praktische Frage. Lebe ich wirklich Stunde um Stunde für meinen erhöhten Herrn? Oder höre ich jetzt Gottes Wort, das ist schön und so weiter? Wie schnell gehen dann aber die Gedanken weg zu etwas Greifbarem, Irdischem, Zeitlichem? Wo fühle ich mich am besten zu Hause? Bei den Themen des Tages, Arbeit und so weiter, oder bei geistlichen Themen. In welcher Welt lebe ich? Bin ich ein Christ, der sich auf eine Bekehrung beruft? Ich bin jetzt Christ, ich bin in einer Gemeinde und so weiter, gehöre vielleicht sogar zu einer Kirche oder einer Gemeinde. Und das ist jetzt klar, ich bin ein Christ. Aber im Praktischen lebe ich nicht für den Herrn. Ich sage das nicht so, denn ich will ja nicht für mich selbst leben, ich will ja für den Herrn leben. Aber die Frage ist jetzt einmal wirklich eine echte Frage. Für wen lebe ich denn wirklich? Diese Frage muss ich mir stellen. Für wen lebe ich wirklich? Ganz neu, wie wenn ich sie nie gestellt hätte. Diese Frage muss man sich stellen. Für wen lebe ich?
Wenn ich einkaufe, warum kaufe ich es? Wozu? Jede Minute, die ich verwende, wozu verwende ich sie? Für wen verwende ich sie? Was ist die Absicht? Ich kaufe Kassetten, für wen? Da sagt mir ein Bruder, ich glaube, es war diese Tage, ist so bedrückt über die Haltung eines Reichgottesarbeiter, der sich da einen Schund anhört. Ja, das gefällt mir eben. Ja. Gibt sich nicht Rechenschaft über die Frage, ob es seinem Herrn gefällt? Aber das ist die Sprache vieler Christen geworden. Es gefällt mir, ich fühle mich da wohl und so weiter. Es ist so weit gekommen, dass man die Gemeinde sich nach Einkaufsprinzipien auswählt. Im Englischen spricht man sogar von Shopping. Kennen Sie das Wort Shopping? Es gibt Schaufhäuser, die nennen sich so was. Markt. Ja. Wir tasten also ab. Wir gehen von Kaufhaus zu Kaufhaus. Wenn es zu groß ist, dann fragen wir uns, man geht mal zu Möbelauber oder Aubermöbel, ich weiß nicht, wie es heißt, und schaut sich deine Küche oder ein Wohnzimmer an. Ja, das ist zwar sehr schön, aber ich hole mir noch eine Meinung und ich schaue mir noch eine Küche und noch ein Wohnzimmer an. Dann geht man weiter und so weiter. Und dann sagt man schließlich, ja, das gefällt mir, das Auto gefällt mir und die Küche oder was immer es ist, was wir einkaufen. Bei größeren Einkaufen geben wir nicht so schnell Geld aus. Und wir shoppen, ja, wir wählen aus. Wir gehen von Shop zu Shop, von Laden zu Laden und treffen dann schlussendlich eine Entscheidung nach dem Prinzip, was gefällt mir am besten. Und so gibt es viele Christen, wenn sie umgezogen sind, dann shoppen sie mal zunächst in der Umgebung, ja. Dann gehen sie in diese Gemeinde am Sonntag und in die Gemeinde und in die. Wie man zum Laden geht, ja, und schaut sich das an, hört sich das so an. Ja, das ist sehr schön, aber etwas teuer, ja, vielleicht, ja. Man wird vielleicht angesprochen, vielleicht legte man zu viel Wert auf die Kollekte und so weiter. Es gibt es auch, dass Gemeinden zu teuer werden. Ja. Und dann geht man weiter. Oder man sagt sich, die Stühle waren nicht so bequem. So weiter. Es sind interessante Beweggründe, die einem bei der Wahl einer Gemeinde manchmal mithelfen. Ja. Was gefällt mir? Die Frage ist nicht, oder wozu gehe ich in den Gottesdienst? Damit ich etwas davon habe? Wissen Sie, wozu wir in den Gottesdienst gehen sollten, beziehungsweise in die Versammlung der Gläubigen? Damit es dem Herrn gefällt. Wir gehen nicht, damit wir etwas davon haben, in erster Linie, sondern damit der Herr etwas davon hat. Er will einen Gewinn davon haben. Er will verehrt werden. Ihm soll gedient werden. Er ist der Mittelpunkt. Und wenn wir eine Gemeinde suchen, dann sollten wir zuerst fragen, was will der Herr? Wo kann er geehrt werden? Wo kann ich ihm am besten dienen? Nehmt die Gnade Gottes nicht vergebens, ruft Paulus auf. Nehme ich sie an und dann verwende ich diese Kraft, die die Gnade mir verliehen hat, geistliche und körperliche Kraft, und ich verzehre diese Kraft dann im Dienste irdischer Angelegenheit und schlussendlich bin ich es, dem gedient wurde. Das geschieht sehr, sehr schnell, sehr, sehr leicht. Es ist wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir bei solchen Fragen stehen bleiben, im Lichte der Ewigkeit und uns fragen, wo stehe ich vor meinem Herrn? Paulus sagt, wo er steht. Er kann gleichsam sagen, meine lieben Korinther, wenn ich das so gesagt habe, ich rufe euch auf, dann tue ich das nicht, und er hätte Kapitel 1 wiederholen können, nicht als Herr über euren Glauben. Ich bestimme nicht. Ich tue das nicht, weil ihr spuren müsst, weil ich euer Apostel bin. Nicht so. Ich bin zwar euer Vater im Glauben, daran kann er schon erinnern. Ihr seid meine Kinder im Glauben. Er sagt später, in Vers 12 dürfte es sein, oder 13, ich spreche zu euch als Kinder, das heißt als meine Kinder, zu meinen Kindern. Er sagt, er ist ihr Apostel, nicht ein anderer. Ich bin es, der euch das Evangelium bracht. Der kann mal so im Vorbeigehen daran erinnern. Und ich sage euch das auch nicht, damit mein Wille bei euch geschehe, sondern ich bin ein Vertreter Jesu Christi. Ich bin seine Stimme und er ruft euch auf. Und er gebraucht mich. Und da kann er ganz selbstbewusst werden. Jesu wegen, ihretwegen. Ich rufe euch auf in seinem Namen. Haltet ihm die Treue. Nehmt die Gnade Gottes nicht umsonst. Da kann er sehr selbstbewusst auftreten. Aber dann kann er im nächsten Atemzug das sagen, was er, wozu er sich Zeit nimmt, in den Versen 3 bis 10. Vers 3 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern Vers 3 ist die Fortsetzung von Vers 1. Ich rufe euch auf, die Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Dabei, wobei ich, wobei wir, meine Mitarbeiter, folgen oder gehen im selben Geist, er kann einmal an die Korinther schreiben, wandelten Titus und ich nicht im selben Geist? Sie denken gleich im Evangelium, sie handeln gleich, sie gehen wie Soldaten Schritt für Schritt parallel. Wir, wenn wir andere aufrufen, dem Herrn sich ganz hinzugeben und die Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen, dann will ich euch sagen, wie es aussieht, wenn die Gnade Gottes bei uns nicht vergebens angenommen wird. Wir geben uns jetzt als Beispiel ein, wir zeigen euch uns einmal als Beispiel. Und jetzt weist ein Apostel sich aus und seine Mitarbeiter mit ihm. Und die Verse 3 bis 10 sind der Ausweis derer, die zu ganzer Hingabe aufrufen. Paulus kann sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, was es heißt, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Und das tut er in Form von verschiedenen Fragen. Die erste Frage, die beantwortet wird, ist die Frage, wo? Die Ortsfrage gleichsam. Wo nimmt Paulus die Gnade Gottes in Anspruch und nicht vergebens? Er muss sie sogar in Anspruch nehmen, wegen der Orte, der Situationen, in die er hineingeführt wird, in seiner Nachfolge und in seinem Dienst. Wobei zuerst Vers 3 das Grundsätzliche, Vers 3 und 4 anfangen. Das heißt, Verse 3 und 4 fassen zusammen, was er dann später etwas detaillierter sagt. Grundsätzlich, sagt er, ist es so, wenn wir euch aufrufen, tun wir es als solche, die in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben, damit der Dienst nicht beschuldigt werde, der Dienst am Evangelium, das Zeugnis des Evangeliums, das Zeugnis von Jesus Christus, dieser Dienst, der Missionsdienst, der Gemeindedienst, der Nachfolgedienst, darf kein Schatten auf ihn geworfen werden, sondern in allem weisen wir uns aus als Diener Gottes. Wir wissen, wie es sich geziemt, sich als Diener Gottes zu benehmen. In großer Ausdauer. Interessantes Wort. Warum Ausdauer? Warum gebraucht er nicht ein anderes Wort? Weil Ausdauer Schwierigkeit voraussetzt. Wann brauchen wir Ausdauer? Wann es Widerwärtigkeiten gibt. Ja? Große Ausdauer spricht von großen Widerwärtigkeiten. Paulus sagt gleich am Anfang, umfassend, allgemein, grundsätzlich, wenn wir euch aufrufen, die Gnade Gottes wirklich in Anspruch zu nehmen und euch ihm ganz auszuliefern, dann kann ich sagen, meine Mitarbeiter und ich sind bemüht, nie einen Anlass zum Stolpern zu geben, in jeder Situation, egal wie schwierig sie ist, uns als echte Diener Gottes auszuweisen. Wieder eine persönliche Frage. Ist jemand einmal weggegangen von Jesus Christus, ihretwegen? Ist heute jemand in der Hölle, ihretwegen? Ist jemand gestolpert, weil sie Anlass dazu gaben?
Vergeben Sie mir, wenn es zu hart ist. Aber das sind die Fragen, die hier vorliegen. Das sind die Fragen, die wir uns stellen wollen. Ich mir stellen muss, wenn ich diesen Text wirklich annehmen will. Er ist ja ein Wort Gottes an mich. Wir geben keinen Anlass zum Stolpern. Herbert, ist jemand irre geworden an Jesus, deinetwegen, deine Kinder? Verwandte, Freunde, hat jemand sagen müssen, ja, wenn das ein Christ ist, der Herbert, sowas redet er dahin. Und so benimmt er sich, wenn er von der Kanzel weg ist. Muss das, ist das gewesen? Das sind ernste Fragen. Paulus kann sagen, wir geben keinen Anlass zum Stolpern. Das ist Gnade. Das ist Gnade in Anspruch genommen. Das ist große Gnade in großer Ausdauer. Damit nicht der Dienst beschuldigt werde. Jesus soll die Ehre bekommen und behalten. Nicht wir sollen die Ehre bekommen. In allem weisen wir uns aus. Und dieser Ausdruck, wir weisen uns aus, sind die Leitworte dieses ganzen Textes. Wie weist ein Apostel, ein Diener Gottes sich aus? Wo? Unter Druck. Steht bei Ihnen Trübsal? Slipsis, griechisches Wort, quetschen. Druck, Stress, Drangsal, Bedrängnis. Das Leben Jesu nach, das Leben für Jesus, bringt uns in Drucksituationen. Und wir haben ja nicht gern Stress, nicht wahr? Aber wenn der Stress Jesu wegen ist, dann dürfen wir ihn ertragen. Denn es ist Gnade genug für diesen Stress. So wie der Druck von außen, so liefert Gott Druck von innen. So war es doch bei Petrus, als er vor den Hohen Rat gerufen wurde, zusammen mit seinem Kollegen Johannes. Die Nacht hatten sie im Gefängnis verbringen dürfen. Und dann wurden sie vor den Rat gerufen. Und dann heißt es, dies ist ja die Regierung Israels, ja. Dies sind Fischer von Galiläa, von oben, von Norden. Die verachteten Galiläa hier im Süden, Judäa, wo die Elite wohnt. Jetzt stehen sie vor diesen Behörden. Was sollen sie schon tun? Es ist der Druck von außen. Dann heißt es, Petrus erfüllt vom Heiligen Geist. Was heißt das? Hat er hier seine charismatische Krise erlebt? Hat er die ganze Nacht gerungen, o Herr, fülle mich mit deinem Geist? Hat er gefastet und gebetet, o Herr, lass doch den Zeitpunkt kommen, dass ich voll deines Geistes bin. Lass mich ja die Taufe im Geist erleben. Lass mich Vollmacht haben und so weiter. Hat er so gebetet? Er hat gut geschlafen, nehme ich an. Er stand im Gehorsam die ganze Zeit. Die ganze Zeit, seit er auf dem Wege war zur Gebetsstunde dort beim Tempel. Da war der Lahme gewesen. Und dann hatten sie ein Wort für ihn gehabt. Und der junge Mann stand, er war nicht mehr ganz jung, aber er stand auf, sprang herum, war geheilt. Das hatte natürlich Aufsehen erregt. Jetzt kamen die Leute herbei. Gebetsstunde oder nicht, jetzt predigen wir das Evangelium, sagt sich Petrus gleichsam, ja. Er greift die Gelegenheit beim Schopf und predigt von Jesus Christus. Das ist Gehorsam. Das ist Gehorsam. Weil der Geist regiert in seinem Leben. Kommt die Truppe, Tempeltruppe vielleicht. Er wird verhaftet. Kommen Sie mal mit. Ja. Wir sprechen jetzt darüber. Gut, Sie gehen. Gnade Gottes. Der Heilige Geist regiert. Es ist abends. Am nächsten Tag soll das Verhör angehen. Ich weiß nicht, wie Sie geschlafen haben, wie viel, ob es überhaupt möglich war zu schlafen in jenem Gefängnis, in jenen Umständen. Aber gerungen um eine zweite Erfahrung, das wird Petrus nicht getan haben. Er war gehorsam, er war voll des Geistes. Er war ganz dem Herrn ausgeliefert. Und doch heißt es, Petrus jetzt voll des Heiligen Geistes. Wer war verantwortlich? Wer hat die Initiative ergriffen, damit Petrus jetzt voll des Geistes war? Nicht Petrus. Gott hat es getan. Petrus war voll des Geistes. Ja, wieso wird er dann voll des Geistes? Genauso wie ihre Reifen. Wenn sie voll waren, aber dann, bevor sie das Gepäck hinaufgetan haben, ja? Bevor wir auf die Reise kamen, waren unsere Reifen voll. Ja. Aber dann muss mehr Druck von innen kommen, so wie Druck von außen. Diesen Druck entsprechenden, dem Druck von außen entsprechend, hat Gott selbst im Innern von Petrus geliefert. Wenn ihr vor die Behörden gerufen werdet, macht euch keine Gedanken über das, was ihr sprechen sollt. Gott ist es, der das Wort liefert. Der Geist ist es, der spricht. Und der Geist hat es getan. In Druck. Die Gnade Gottes ist da. Paulus ist gehorsam, geht in den Druck hinein, geht in den Stress hinein, wagt es im Gehorsam und Gott liefert Gegendruck. In Nöten, Krankheit, allerlei Nöte. Global ein sehr großes Wort. Viele Nöte machen, sind hier enthalten. In Nöten, in Ängsten. So, kannst du nicht vertrauen, Paulus? Ist Liebe in der Angst? Ist Angst in der Liebe? In der Welt habt ihr Angst, Schwierigkeiten. Jesus weiß um unsere Angst. Er weiß um die Angst, die uns umtreibt von unserer natürlichen Perspektive her. Es braucht Zeit und diese Zeit gewährt uns Gott in seiner Gnade, aufzublicken zum Herrn. Es ist wie bei den Kleinkindern. Wenn sie auf die Welt kommen, schreien sie. Aber mit der Zeit lernen sie, dass die Mutter schon gibt, was sie brauchen. Und dann wird die Zeitspanne zwischen Hungermeldung und Erfüllung, das heißt Sättigung, kürzer. Oder Schreien, Entschuldigung. Sie schreien dann nicht mehr so schnell. Und schließlich können sie ganz still warten. Es sei denn, sie anders erzogen werden, ja. Und wir lernen das auch. Und Gott lässt uns das lernen. Da lesen wir in den Psalmen, wie der Psalmist seine Seele stillt. Sei nur ruhig, meine Seele. Ja? Sei nur ruhig. Harre nur aus. Er wird schon antworten. Aber die Angst ist da. Sie meldet sich. Er sagt später, als die Traurigen, aber immer alle Zeit froh. Beides ist da. Angst, aber wir können dennoch vertrauen. Gnade ist da. Man geht in Angstsituationen hinein, bangt um sein Leben, weiß vielleicht, wie Paulus sagt, in Kapitel 1 sagt, jetzt gehen wir Richtung Tod, aber Gottes Gnade ist genug für Leben in Angst und zum Sterben. In Ängsten erleben wir die Gnade Gottes. Und jetzt könnt ihr mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ihr in solch eine Situation kommt, sagt Paulus zu den Korinthern, ich rufe euch auf, wir rufen euch auf, nehmt die Gnade Gottes nicht vergebens entgegen, steigt hinein, seid gehorsam, lasst die Gnade Gottes ihren Dienst tun, lasst sie Geduld bewirken, würde Jakobus sagen, Jakobus Kapitel 1, in Ängsten, unter Schlägen. Manchmal kommen sie mit der Peitsche, manchmal mit dem Stock, manchmal mit dem Wort, manchmal mit der Hand, manchmal mit dem Auto. Schlägen, allerlei Schläge. Dort ist die Gnade Gottes genug. Später schreibt Paulus an diese Geschwister, Jesus sagt zu ihm, an meiner Gnade hast du genug. Mit anderen Worten, still, lass dir auch dann genügen. Aber sie ist genug. Unter Schlägen, in Gefängnissen. Auch da ist die Gnade Gottes genug.
In Aufruhr, wo alles ringsum turbulent ist. Jeder verliert die Fassung. Die Gnade Gottes ist für den Diener Gottes genug. Und er nimmt sie in Anspruch. Sie ist dargeboten und sie ist nicht vergebens. Er kann sich bewähren in Mühen, in Wachen, in Fasten. Soweit das Wo. Und dann kommt das Wie. Aber unsere Zeit läuft davon. Entschuldigen Sie, dass ich so jäh unterbrechen musste. Ich hatte vor einiger Zeit auf die Uhr geguckt und dann war es schon nach 9 Uhr. Ich könnte Sie bis 12 Uhr hier halten. Ja. Wenn ich in Russland wäre, wäre das kein Problem. Ja. Ja. Die Gnade Gottes wäre auch hier genügend. Ja. Aber ob es angebracht ist, das ist eine andere Frage. Es gibt eine Zeit für dieses und es gibt eine Zeit für das. Vielleicht haben wir auch genug bekommen, womit wir jetzt etwas arbeiten können. Ja, also. Ja. Heute Abend ist hier der letzte Abend. Donnerstagabend weiter in Fluorn, jenseits von Waldmessingen, jenseits von Rottweil. Also, wir wollen Gott danken für seine dargebotene Gnade. Wir wollen danken für alle Bewahrung, die wir in seiner Gnade, aus seiner Gnade erlebt haben. Und wir wollen bitten, dass seine Gnade uns weiterhin begleitet und uns gebraucht zur Verherrlichung seiner Gnade. Eine Gnadengabe ist das, was Gott uns gibt, um zum Lobe seiner Gnade zu leben. Man sucht manchmal nach Gelegenheiten, die Gnade Gottes am Werk zu sehen. Und ab und zu gewährt Gott es. Wollen wir beten, dass Gott uns zu Gefäßen macht, durch die und in denen die Gnade Gottes verherrlicht wird. Wir stehen auf dazu. O Vater, wir danken dir für deine große Gnade in Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, für deine großen Barmherzigkeiten, dein großes Erbarmen. Wir danken dir, Herr, dass du so großzügig bist im Geben. Du hast reichlich gegeben. Wir haben deine Gaben in unserer Hand. Bewahre uns, Herr, davor, dass sie umsonst gegeben sein sollte. Wir danken dir, Herr, dass du für jeden Dienst reichlich Gnade gibst, sodass wir auch reichlich Frucht tragen können. Wir bitten, Herr, mache uns zu Instrumenten, an denen du deine Gnade verherrlichst, damit andere sehen, die Kraft, die Gnade war nicht von uns, sondern von dir. O Herr, mache uns zum Mittel deiner Verherrlichung. Segne, Herr, einen jeden, der in diesen Tagen da war. Begleite ihn, Herr, und schenke es ihm, Herr, sich von Neuem dir ganz auszuliefern, sich dir zur Verfügung zu stellen, dein Wort ernst zu nehmen, damit in dieser letzten Zeit, bevor du zurückkommst, deine Gnade noch groß werden kann, in dieser immer dunkler werdenden Zeit. Amen.